Ira näherte sich dem Studiobereich wie eine gequälte Ehefrau ihrem wütenden Mann, der sie gleich verprügeln würde. Ihr ganzer Körper brannte, während sie langsam an den leeren Schreibtischen vorbeischlurfte. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden trug sie jetzt nur noch ihre Unterwäsche, so wie Jan es gefordert hatte. Ihre nackten Füße tappten auf dem kühlen Parkett, während sie mit erhobenen Händen auf den Studiokomplex zuging.
»Machen Sie die Tür auf und kommen Sie in den Vorderbereich!«
dröhnte es auf einmal aus einem Lautsprecher direkt über ihr. Die Peschmod war verstummt. Jan war wieder auf Sendung. Er sprach über das Radio zu ihr. Ira tat, wie ihr befohlen.
»Und jetzt Hände hoch!«
Diesmal kam die Stimme aus einem kleinen Computerlautsprecher vom Nachrichtenplatz. Ira hob beide Arme in die Luft. Ein Wirbel knackte ungesund, als sie die Oberarme in Schulterhöhe nahm. »Wenigstens habe ich mir gestern noch die Achseln rasiert«, dachte sie bei sich, als die Tür zum A-Studio plötzlich nach innen aufgezogen wurde.
»Kitty«,
rief Ira laut. Die blonden Haare, die sie vom Vater geerbt hatte, waren das Erste, was sie von ihrer Tochter im Türrahmen sah. Sie trug sie jetzt länger. Erst sah es so aus, als wären sie ins Gesicht gekämmt. Dann erkannte sie, dass Kitty ihr den Rücken zuwandte. »Umdrehen«, befahl Jan. Sie gehorchte. »Und jetzt rückwärts gehen. Zu mir. Aber schön langsam.« Ihr Herz drückte von innen schmerzhaft gegen ihre gebrochene Rippe, während sie ein Bein nach dem anderen nach hinten setzte. Sie sah nach unten, zu der Bodenkante. Wenn sie hierzu parallel lief, musste sie früher oder später die Tür erreichen. Und Jan. Sie hatte erst zwei quälend lange Meter auf diese Art und Weise zurückgelegt, als sie aufschrie. Etwas hatte sie berührt. Etwas Weiches. Flüchtig, am rechten Handgelenk. Einen Schritt weiter sah sie in das erstaunte Gesicht ihrer Tochter. »Er hat ihr dasselbe befohlen«, dachte Ira anerkennend. Auch Kitty musste rückwärts gehen. Durch den simplen Trick waren sie abgelenkt, wehrlos und konnten sich nicht absprechen. Außerdem sah Jan auf diese Weise, ob sie eine Waffe am Körper trug. »Jetzt wieder umdrehen, beide sofort!« Auch das war wieder ein genialer Schachzug. Ira konnte Kitty nur ein flüchtiges Lächeln zuwerfen, was vermutlich noch beängstigender aussah, als wenn sie geweint hätte. Auch Kittys Gesicht war zu einer Maske erstarrt, als wäre es das Produkt eines unfähigen Schönheitschirurgen. Ira wandte sich, so langsam es ging, von ihrer Tochter ab und drehte sich im Halbkreis zu Jan. Zu kurz. Die Zeit reichte nicht aus, um zu überprüfen, ob es Kitty gut ging. Geschweige denn, um ihr ein Zeichen zu geben. »Sehr schön«, sagte Jan, als Ira ihm in die Augen sah. »Jetzt einfach weitergehen. Kitty zum Ausgang.« Er richtete seine Waffe auf Iras Stirn. »Und Sie kommen zu mir.« Das Satellitentelefon klingelte, als Marius Schuwalow das Klopapier an der Kasse aufs Band legte. Es war ihm nicht peinlich, bei Aldi einkaufen zu gehen. »Lagebericht«, meldete er sich kurz angebunden. Er wartete jetzt schon seit einer halben Stunde auf diesen Anruf. »Kitty ist frei. Ira befindet sich an ihrer Stelle im Studio.«
»Gut, dann läuft ja alles wieder nach Plan.«
Marius nahm eine kleine Dose koffeinfreien Instant-Kaffee aus dem Einkaufswagen. Vor ihm musste ein kleines Mädchen noch ihren Einkauf bezahlen. Anscheinend reichte das Geld nicht aus, das ihr die Mutter mitgegeben hatte. »Ja, die Tochter wird zurzeit verhört.«
»Hat sie was gesehen?«
»Wissen wir noch nicht. Es ist eher unwahrscheinlich. Die anderen Geiseln haben auch nichts mitbekommen.«
»Gut, trotzdem müssen wir uns um sie kümmern.« »Wo wird Kitty jetzt hingebracht?«
»Dort, wo der Chefredakteur Diesel auch gerade auf seine Operation wartet. In die Charité.«
»Haben wir da einen unserer Männer?«
»Noch nicht.«
»Dann veranlasst das. Sofort.«
»Was ist mit Leonie?« »Sie landet in etwa 2 Stunden in Tegel und wird dann mit dem Hubschrauber aufs Dach des MCB-Gebäudes geflogen.«
»Gut. Ich möchte sie so schnell wie möglich wiedersehen. Ich habe für uns beide einen Tisch bei Gudrun reserviert. Wir werden draußen sitzen.«
»Verstehe«, bestätigte die namenlose Stimme am anderen Ende. In der Gudrunstraße lag der Berliner Zentralfriedhof Friedrichsfelde.
»Das Gleiche gilt auch für Kitty.
Ja.
Ich möchte nicht, dass es schon wieder eine Panne gibt. Sobald sie ins Krankenhaus kommt, wird sie eingeladen.
Alles klar. Der Mann am anderen Ende klang nüchtern und routiniert, als hätte er derartige Befehle schon oft entgegengenommen. Die ersten Sekunden der Begegnung wollte es ihrer nicht wahrhaben. Dieser Mann sollte für den Terror heute verantwortlich sein? Jan machte auf sie eher den Eindruck eines Opfers als den des psychopathischen Massenmörders. Zu nett, war ihr erster Gedanke, als sie vor ihm stand. Sie standen beide in der kleinen Senderküche, in der Kitty sich unter der Spüle versteckt gehalten hatte. Jan hatte das CD-Regal, das den Fluchtweg durch die Küche versperrt hatte, wieder zurückgewuchtet, als ihrer um ein Glas Wasser bat, bevor sie ihm die Sachlage in allen Einzelheiten schilderte.
»So, jetzt wissen Sie's«, beendete ihrer ihre kurzatmigen Ausführungen.
Jan stand wie festgeschraubt vor ihr und bewegte sich keinen Millimeter.
»Aber«, stammelte er, »das bedeutet ja, alles, was ich heute für Leonie getan habe, hat sie in größte Lebensgefahr gebracht, ja?«
Ira fröstelte. Sie zog das abgelegte Sweatshirt des Geiselnehmers über, um ihre Blöße notdürftig zu bedecken. Der dreckige Stoff roch unpassend und angenehm nach einem frischen Aftershave und hing ihrer wie ein Rock um die Hüften.
»Wir sollten uns jetzt darüber unterhalten, was auf dem Dach passieren wird«, sagte sie als nächstes.
»Auf dem Dach?«
Jan saß jetzt auf einem Hocker neben einem kleinen Küchenklapptisch und hob den Kopf in ihre Richtung. Seine Waffe hielt er fest in der Linken, richtete sie aber gegen den Boden.
»Leonie wird mit dem Hubschrauber eingeflogen. Wir gehen hoch. Sie sehen ihre Freundin. Sie werden verhaftet und ich darf gehen. Das ist der Deal.«
»Ich will sie umarmen«, forderte er eigentümlicherweise.
»Sie können froh sein, wenn Sie nicht von einer Panzerfaust umarmt werden«, antwortete Ira. »Da oben werden ein Dutzend bewaffneter Elite-Polizisten auf Sie warten, zwei mobile Einsatzkommandos auf unserem Gebäude und ein Präzisionsschützenteam gegenüber. Sobald wir das Dach betreten, dürfen Sie sich auf gar keinen Fall hektisch bewegen. Werfen Sie alle Waffen weg und nehmen Sie dann ganz langsam die Hände hoch. Jeder von den Jungs wartet nur darauf, dass Sie einen Fehler machen. Immerhin sind Sie ein Polizistenmörder.«
»Ich habe niemanden getötet«, widersprach er.
»Mal von Manfred Stuck und Onassis abgesehen.«
»Sie meinen den UPS-Fahrer und den Scharfschützen?«
»Ja, der Beamte war einer unserer besten Männer. Sein kleiner Junge wird morgen 9.«
»Hören Sie auf mit dem Theater, Ira. Wir beide kennen doch die Wahrheit. Stuck und Onassis leben.«
»Nur zur Erinnerung. Sie selbst haben Stuck exekutiert. Millionen haben es gehört. Und meine Tochter hat es gesehen.«
Jan blinzelte angespannt. Aus seinen Lippen war jede Farbe gewichen. Ira konnte spüren, wie er nachdachte, wie er nach Erklärungen suchte.
»Sie glaubte, es zu sehen«, erwiderte er nach längerer Pause. Dann deutete er auf den Boden 2 Meter von der Spüle entfernt. »Es geschah genau hier. Ich habe Stuck beruhigt, gab ihm ein schnell wirkendes Betäubungsmittel. Hochkonzentriertes Flunitrazepam. Es knockt den Körper bis zu 72 Stunden aus, und das Opfer kann sich hinterher an nichts mehr erinnern. Dann setzte ich eine Schreckschusspistole an, damit jeder es im Raum gut hört. Und deshalb...«
Jan ging zur Spüle und riss die Lamellentür auf.
»Konnte es ihre Tochter von hier aus gut sehen. Aber es war ein Bluff.«
»Das wäre möglich, aber...«
Ira starrte beim Nachdenken das Glas an, das sie immer noch in ihrer Hand hielt.
»Aber was ist mit Onassis?«
»Der... also... ich... ich...«
Jans Augen wanderten nervös in der Küche umher und fanden keinen Fixpunkt. Die Frage schien ihn noch mehr zu beunruhigen als die nach dem UPS-Fahrer.
»Dafür habe ich keine Erklärung«, setzte er an. Dann sagte er leise, wie zu sich selbst,
»vielleicht stand er auf der falschen Seite.«